SWR Kultur Hörbuch. Sag mir, was ich bin. Von Yuna Mannion. Folge 9. Es liest Isabella Bartdorf. 20. Ruby. 2016. Rubys Mutter beugt sich herab, um Ruby einen Kuss zu geben, und sagt sehr förmlich: Leb wohl, Ruby. Sie trägt weiße Handschuhe und ein Reisekostüm, wie in einem dieser 40er-Jahre-Filme, die Clover immer guckt und in denen die Kleider maßgeschneidert, die Haare akkurat frisiert und alle Äußerungen seltsam knapp sind. Rubys Mutter lächelt und hebt die Hand. Wie die Schaufensterpuppe in Burlington vor ein paar Jahren, die ständig auf die Straße hinauswinkte, fest fixiert in dieser Pose, ununterbrochen lächelnd. Aber sie ähnelt auch einer anderen Person, die Ruby schon einmal gesehen hat. In der 4. Klasse hat sie eine Sendung über John F. Kennedy angeschaut, in der auch seine Frau Jackie zu sehen war, in der Fahrzeugkolonne in Dallas. Und Rubys Mutter sieht genauso aus wie Jackie Kennedy, der aus dem offenen Wagen winkt, während sich zu beiden Seiten die Massen drängen. Vielleicht trägt sie auch deshalb so ein Chanel-artiges Kostüm und Handschuhe. Ihre Mutter geht fort, aber in der Erinnerung sitzt sie oben auf dem Dach des Autos, mit dem Gesicht zu Ruby. Sie lächelt, fährt rückwärts davon und winkt ihr zum Abschied. Winkt sie aber vielleicht auch zu sich, in Pastellfarben gekleidet, wie bei einer Parade. Dabei ist es nur der unbefestigte Weg, der vom Haus wegführt. Ruby empfindet nichts. Sie steht nur da und schaut ihr nach, auch noch, als das Auto längst verschwunden ist. Hatte ihr jemand eine falsche Erinnerung eingepflanzt? Ruby hatte immer geglaubt, der Abschied von ihrer Mutter sei ihre erste bewusste Erinnerung. Er hatte vor dem Haus stattgefunden, unten an der Treppe. Sie hatte sich diese Erinnerung bewahrt, auch noch, als sie eigentlich längst hätte wissen müssen, dass sie nicht stimmen konnte. Hatte sie sie von Clover oder von Lucas? Zusammen mit Sophie schaute sie Blade Runner, weil Sophie meinte, das sei ein Klassiker und sie sich, wie sie sagte, verpflichtet fühlte, Rubys erbärmlichen kulturellen Referenzraum zu ergänzen. Die Erinnerungsimplantate der Replikanten erschienen Ruby gar nicht wie Science Fiction. Es war ganz leicht, jemanden glauben zu machen, dass in der eigenen Vergangenheit etwas Bestimmtes passiert war. Sie wusste, dass Lucas sie über ihren Geburtsort ebenso belogen hatte wie über die Umstände und den Zeitpunkt des Verschwindens ihrer Mutter. Alles, was ihren eigenen, echten Erinnerungen vorausging, war ein potenzielles Implantat. Nichts war real. Ihr war klar, dass eine Erinnerung an ihre Mutter, in der diese so leer und mechanisch wirkte wie eine Schaufensterpuppe, von ihm stammen musste. Auf dem realen Foto sah sie ja ganz anders aus. Einmal, es war ein paar Jahre her, war Ruby nach dem Duschen mit nassen Haaren in die Küche gekommen und Clover war, den Schwamm noch in der Hand, von der Spüle weggetreten und hatte gesagt: »Kind, du bist die Wiedergängerin deiner Mutter.« Es wäre Ruby lieber gewesen, sie hätte das nicht so ausgedrückt. Aber als sie dann nachfragte, was an mir ist denn wie sie, war nichts mehr aus Clover rauszukriegen. Sie hatte die Lippen zusammengepresst und mit den Töpfen geklappert, die sie gerade spülte. Ruby wusste, dass es keinen Sinn hatte. Damals hatte sie sich gedacht, dass Clover sie vielleicht schützen wollte. Sie hatte mal erwähnt, dass Rubys Mutter Medikamente nahm. Und dann die Sachen aus der Zeitung. Die wenigen Kleinigkeiten, die Lucas manchmal äußerte. Inzwischen war Ruby sich mit all dem nicht mehr so sicher. Sie wollte wissen, was in den Umschlägen gewesen war. Was hatte ihre Mutter zu sagen, das Ruby nicht hören durfte? Ruby goss gerade Milch in ihr Müsli, als Adelaide zu Clover sagte: »Ich hab ja immer gedacht, du bist ein hundsgemeines Aas.« Ruby fuhr herum, die Milch schwappte über den Tisch. »Adelaide!« Die beiden Frauen prusteten los. »War ich wohl auch«, sagte Clover. Adelaide war jetzt praktisch ständig bei Clover. Sie poolten zusammen Erbsen, redeten, tranken Kaffee. Die Puckets hatten keine Kinder. Das machte Ruby traurig, weil sie sich vielleicht ja welche gewünscht hatten. Adelaide und Ethan wären bestimmt gute Eltern geworden. Sie kümmerten sich gern um andere. »Du solltest dir mal das Schlürfen abgewöhnen«, sagte Adelaide zu Ruby. Ruby stellte die Müsli-Schachtel beiseite, in deren Rückseite sie sich vertieft hatte. Adelaide trug ein Männer-Jeans-Hemd und eine Jagdhose. »Gehst du heute mal wieder als Ethan?« Adelaide lachte. »Ich mag dein freches Mundwerk«, sagte sie. »Ethan kauft immer alles mehrfach. Wenn ihm ein Hemd gefällt, holt er sich gleich 5 davon. Und mir passen sie prima.« »Stimmt«, sagte Clover. »Du kannst es tragen.« Obwohl sie so raubeinig war und für ihr Leben gern in der Erde wühlte, hatte Adelaide Eleganz. Sie band sich das silbergraue Haar zu einem kurzen Pferdeschwanz und trug immer ein paar türkisfarbene Ohrringe. »Kaffee ohne Zigarette ist einfach nichts«, sagte Clover, rappelte sich hoch und ging auf die Veranda hinaus. Adelaide und Ruby blieben zusammen am Tisch sitzen. »Hungrig auf das volle Korn«, sagte Ruby laut, »und dann mit voller Kraft nach vorn.« Adelaide las weiter Zeitung. »Das Müsli für alle, die richtig hungrig sind. Hungrig aufs Leben.« Viel Leben gab es nicht hier in der Küche. Sie musterte Adelaide, die konzentriert las, mit Ethans Drogeriemarktbrille auf der Nase. Die Puckets, Ethans Familie, lebten seit Generationen hier. Seit Ewigkeiten. Irgendwas musste Adelaide doch wissen. Rubys Herz klopfte schneller. Sie würde sie einfach fragen. »Adelaide, kanntest du meine Mutter?« Sie ließ den Blick nicht von Adelaides Gesicht, sah es ganz leicht zucken. »Ich habe sie nie richtig kennengelernt. Das eine Mal, als sie hier zu Besuch war, habe ich sie gesehen. Da bin ich auf der Straße an ihr vorbeigefahren. Kurz vor deiner Geburt.« Rubys Gedanken flogen. Sie nickte, als wüsste sie über diesen Besuch Bescheid. »Hat sie nicht mit mir zusammen hier gewohnt? Bevor sie in Philadelphia verschwunden ist?« Adelaide beugte sich vor, die Kaffeetasse in den großen Händen, und sprach sehr deutlich, als könnte sie gar nicht begreifen, wie Ruby so falsch liegen konnte. »Ihr habt nie hier gewohnt, deine Mutter und du. Du bist erst danach mit deinem Vater hergekommen.« Sie rutschte ein wenig auf ihrem Stuhl herum, schaute zur Tür. »Aber darüber solltest du lieber mit deiner Großmutter reden, glaube ich, nicht mit mir.« Am liebsten hätte Ruby gebrüllt, dass sie es bei Clover und Lucas ja schon probiert hatte, die ihr aber immer nur das Falsche erzählten oder gar nichts. Sie blieben schweigend am Tisch sitzen. Clover kam wieder hereingestapft und setzte sich auf ihren Platz. Sie spürte die veränderte Atmosphäre. »Welche Laus ist euch denn über die Leber gelaufen?«, fragte sie. Vom See her hörte Ruby Stimmen und stützte sich auf die Ellbogen, um aus dem Fenster zu schauen. Lucas stand in Watthosen mehrere Meter vom Ufer weg im Wasser, ein anderer Mann ihm gegenüber an Land. Und zwischen ihnen schlängelte sich ein langer schwarzer Schlauch über die Oberfläche des Sees. Sie wollten Wasser abpumpen. Clover war bereits auf. Ruby roch den Speck, der in der Pfanne briet. Draußen auf dem Flur drehte sie den Türknauf an Lucas Zimmertür. Sie ließ sich öffnen. Seit Ruby denken konnte, war Lucas Zimmer stets abgeschlossen gewesen und Clover und sie gingen nie hinein. Sein Bett und sein Kleiderschrank standen darin, aber auch ein Schreibtisch, Regale, Aktenschränke und mehrere Rechner. Ruby hatte sich nie lange dort aufgehalten, nur wenn sie ihm einen Kaffee brachte. Und das eine Mal, als er Grippe hatte und sie ihn mit Wasser und Hühnerbrühe versorgte. In letzter Zeit drehte sie immer wieder probehalber den Knauf, wenn sie an der Tür vorbeikam. Sie wusste, dort drinnen waren die gelben Umschläge. Jetzt hielt sie inne, lauschte auf den Klang der Stimmen draußen. Dann betrat sie das Zimmer. Ein langer weißer Vorhang am Fenster bewegte sich leicht im Luftzug, blieb dann aber wieder still. Auf den Holzdielen am Boden kräuselte sich ein Dreieck aus Licht. Die Regale waren sehr ordentlich, Dokumente mit Spiralbindung in säuberlichen Stapeln. Genauso hielt er es auch im Geräteschuppen, alles war an seinem Platz. Hammer, Schraubenzieher, Nägel nach Größe sortiert, Bohrmaschinen, Spaten, Schaufeln, Handschuhe. Hier waren die Berichte und Handbücher alphabetisch geordnet, mit dem Rücken nach vorn. Eine Cybersecurity- und Computersprache, die Ruby nicht entschlüsseln konnte. 3 schwarze Bildschirme starrten ihr entgegen, fingen ihr Spiegelbild mit ihren dunklen Oberflächen ein. Ob er unten am See auf sein Smartphone schauen und sie hier sehen konnte? In seinem Zimmer, wo sie nicht sein dürfte? Wie sie ihm entgegenblickte? Sie schob sich wieder zurück zur Tür, lauschte erneut auf die Stimmen und suchte gleichzeitig mit dem Blick den Raum nach einem Stapel gefütterter gelber Umschläge ab. Nichts. Sie versuchte, einen der Aktenschränke zu öffnen. Abgeschlossen, wie die anderen auch. Ruby drehte sich einmal um sich selbst, dann ging sie in die Hocke und spähte unter das Bett. Dort standen mehrere Lagerkisten aus Plastik in einer Reihe. Sie streckte die Hand nach einer aus. Fast schnürte es ihr den Atem ab. Sie zog die Kiste zu sich heran und hob den Deckel ab. Die Kiste war randvoll mit spiralgebundenen Notizbüchern. Ruby zog das oberste heraus und blätterte es durch, ließ den Daumen über die Seiten wandern. Blaue Tinte und eine Handschrift, die sie nicht kannte. Schreibschrift. Nicht die von Lucas, er benutzte nur Blockbuchstaben. Noch einmal wandte Ruby den Kopf zur Tür, horchte und fing an zu lesen. Eine To-Do-Liste. Eine Seite über einen kranken Säugling mit lauter medizinischen Begriffen und Dosierungen. Die Mutter hat sich bisher nicht blicken lassen, Vater nicht vorhanden. Viele Seiten, auf denen die Schrift größer und unordentlicher wurde, einzelne Buchstaben unverbunden blieben. Auf einer hielt Ruby inne. Nachtdienst. In 3 Stunden fängt die Schicht an. Kein Auge zu. Wieder ein Ausraster, als ich den Familienurlaub im Juni an der Küste erwähne. Bild zertrümmert. Das ist alles so kaputt. Bin doch noch grün und blau vom letzten Mal. So müde. Und Mom geht es furchtbar schlecht. Alle Muskeln in Rubys Körper spannten sich an. Kalte Angst durchfuhr sie. In der Tür stand immer noch niemand. »Ruby!« Sie erschrak fast zu Tode, aber es war nur Clover, die aus der Küche nach ihr rief. Ruby legte das Notizbuch wieder in die Kiste, schloss den Deckel und schob sie unter das Bett zurück. Im Flur zog sie die Tür so langsam zu, wie es nur ging, und drehte den Knauf dann ganz sacht zurück, bis sie ihn lautlos einrasten spürte. Danach musste sie sich erstmal auf die oberste Treppenstufe setzen. Clover kam zur Treppe, um noch einmal nach ihr zu rufen, und sah sie dort sitzen.
»Was ist denn mit dir los?«
»Mir war gerade nur ein bisschen schwindelig.« Ihre Stimme klang zaghaft.
»Komm runter und sieh zu, dass du was in den Magen kriegst. Der Vormittag ist ja schon halb rum.«
Sie musste wieder in dieses Zimmer. Jedes Mal, wenn sie daran vorbeiging, probierte sie den Knauf, aber die Tür war immer abgeschlossen. An dem Tag, als sie drinnen gewesen war, erstarrte sie jedes Mal, wenn Lucas auf sein Telefon schaute, weil sie sicher war, er werde sie dort vor der Kiste hocken und das lesen sehen, was sich da unter seinem Bett befand. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen. War das von ihrer Mutter? Kann man eigentlich googeln, wie man ein Schloss aufbricht? Ruby schaute durch die Spalten eines Picknicktischs zu Boden. Auf der anderen Tischseite schmierte Sophie sich die blassen Arme und das Gesicht mit Sonnencreme ein. Sie hatte einen Hut mit breiter Krempe auf und trug eine große schwarze Sonnenbrille. »Wen willst du denn ausrauben?« »Nein, ernsthaft. Kann man das googeln? Es geht um ein Zimmer bei uns im Haus.« »Komm, wir setzen uns in den Schatten«, sagte Sophie. »Dann sehen wir auch was.« Ruby setzte sich neben sie unter die Apfelbäume, hinter dem Parkplatz von Schneiders General Store. Sophie fand auf Anhieb ein paar Videos auf YouTube. »Was für ein Schloss ist es denn? Schließzylinder oder Aufschraubschloss?« Ihre Zimmertür und das Bad hatten Schließzylinder. Ruby hatte keine Ahnung, ob das Schloss an Lucas' Tür sich davon unterschied. Sie schauten sich das Video für die Zylinderschlösser an, das es ganz leicht aussehen ließ. Danach ging Ruby nochmal in den Laden, um ein paar Haarnadeln zu kaufen. Nachdem Lucas nach Montreal aufgebrochen war, sie sicher sein konnte, dass er nicht noch einmal umkehren würde
und Clover im Wohnzimmer einen Western schaute, kniete Ruby sich im Flur auf den Boden und bog zwei Haarnadeln auf. Eine für die Hebelwirkung, die andere zum Knacken. Aber Lukas Schloss war anders als das an Rubys Tür, im Bad oder an Clovers Zimmer. Er hatte sich ein anderes Schloss an seine Zimmertür montieren lassen. Sie hockte immer noch vor der Tür auf dem Boden, als ihr Handy sich meldete. Eine Nachricht von Tim. Er musste nach Hause zurück. Seiner Mutter ging es nicht gut. Sie leidet, schrieb er. Die verschlossene Zimmertür würde sich nicht öffnen. Ruby las Tims Nachricht noch einmal. Kälte drang ihr bis ins Mark. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie wusste nicht, was die richtigen Worte waren. Ihr fiel nichts ein. Und so schrieb sie ihm nicht. Auch nicht am nächsten Tag oder am Tag danach. Die ganze Zeit musste sie an die verschlossene Tür denken. An all die Informationen, die sich dahinter verbargen. Und dann war zu viel Zeit vergangen. Eine Woche später schrieb er wieder: Ruby, schreib mir oder ruf an oder so. Wenn sie über das alles nachdachte, ihre Mutter, seine Mutter, Lukas, hatte sie das Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen. Sie antwortete ihm nicht. Dieser ganze Sommer vor dem Juniorjahr fühlte sich an, als stünde die Welt Kopf. Trump wurde als Präsidentschaftskandidat der Republikaner nominiert. Alle redeten von Politik. Ruby sah Natalie kaum noch. Seit dem Gespräch im Chemieraum waren sie auf Distanz gegangen und Ruby verbrachte zunehmend Zeit mit Sophie. »Ich habe Natalie gefragt, was eigentlich los ist mit euch beiden«, sagte Sophie zu ihr, als sie vom Schwimmen im See zurückliefen. »Und sie hat gesagt, ach, nur auseinandergelebt.« Ruby zuckte mit den Schultern und sagte nichts. Natalie und ihre Mutter hatten sich als freiwillige Wahlhelferinnen für Hillary Clinton gemeldet, obwohl sie eigentlich für Bernie Sanders gewesen waren. Der Wahlkampf nahm Natalies ganze Zeit in Anspruch und sie bekamen sie kaum noch zu Gesicht. Lukas weigerte sich, von Hillary oder Clinton zu sprechen. Er sagte immer Mrs. Clinton. Ruby spürte die schwelende Geringschätzung darin. Die gelben Umschläge, die unter dem Bett versteckten Notizbücher, all die Geheimnisse wurden zu einer schweren Last, die sie tagtäglich mit sich herumschleppte. Eine unsichtbare Kraft, die sie zu Boden zog. Auf Tims Nachrichten antwortete sie nie. Sie wusste nicht, warum. Tagelang hockte sie bei Adelaide und Clover in der Küche und quälte sich mit der Frage, was die beiden wussten und ihr nicht sagten. Die Schule hatte schon vor ein paar Wochen wieder angefangen, als Sophie schließlich doch etwas sagte. Ruby stand vor ihrem Spind und kramte ihre Bücher heraus. Da lehnte Sophie sich mit der Schulter an den Spind daneben und sah sie an. »Wir können drüber reden, wenn du willst.« »Über was denn?« »Was mit dir los ist?« »Warum du so komisch bist und ständig heulst.« Ruby gab keine Antwort. »Dich, die Tochter, die du nichts von dem weißt, was du bist«, rief Cody Evans Ruby entgegen. Sie sackte auf ihrem Stuhl in sich zusammen, spürte, wie die ganze Klasse sie ansah. Noch bevor Miss Barrett die Rollen verteilt hatte, wusste Ruby schon, dass sie sie aufrufen würde, um Miranda zu lesen. Ein Mädchen, das auf einer Insel aufwuchs, beim Vater und ohne Mutter. Sie sah die Wörter vor sich, doch als sie sie vorlesen wollte, fiel es ihr schwer, sie in Laute umzusetzen. Sie brachte kaum mehr als ein Flüstern zustande. »Mehr zu wissen, kam mir nie in den Sinn.« Der Klang ihrer eigenen Stimme, weinerlich, passiv und unwissend, machte sie wütend. Diese beschissene Miranda, die keinen eigenständigen Gedanken hat und immer nur wissen will, was ihr Vater ihr erzählt. Die folgsam vergisst. Das würden die anderen jetzt auch von ihr denken, dass sie leer war, die schlachsige Marionette ihres seltsamen Vaters und ihrer verschwundenen Mutter. Sie lasen weiter, und Cody übertrieb maßlos mit theatralischen Gesten und lauter, dröhnender Stimme. Obwohl Ruby wusste, dass es nicht so war, hatte sie doch das Gefühl, dass er sie direkt ansprach und die ganze Klasse Bescheid wusste, eingeweiht war. Er sah sie unverwandt an, verhöhnte sie. Kannst du dich noch einer Zeit erinnern, ehe wir hier zur Zelle kamen? Prospero wartet die Antwort gar nicht ab. Er sagt es ihr selbst. Sie kann es nicht. Sie war ja erst 3. Ruby wäre am liebsten im Boden versunken. Am Ende der gemeinsamen Szene versetzt Prospero Miranda einfach in Schlaf. Du kannst nicht anders, erklärt er ihr. Miss Barrett unterbrach. Vielen Dank, Cody und Ruby, sagte sie und wandte sich dem Rest der Klasse zu. Dann wollen wir das mal besprechen. Caliban und Miranda sind beide Kinder der Insel und Gegensätze, gut und böse. Nein, widersprach jemand. Prospero und Caliban seien die Gegensätze. Prospero stehe für Kunst, Kultur und Intellekt und Caliban für Körper und Begierden. Alles genauso, wie es im Vorwort stand. Sie wiederholten es einfach nur. Miranda ist unschuldig, sagte jemand. Miranda ist langweilig, sagte Cody. Ruby rutschte auf ihrem Stuhl herum. Er drehte den Kopf wieder weg. Hatte er sie gerade angeschaut, als er das sagte? Sie hatte die Verachtung in seinem Ton gehört. Kein Mensch stellte in Frage, was Prospero seiner Tochter antat. Ruby hörte sich an, was sie sagten, wie sie alle ganz selbstverständlich davon ausgingen, dass Prospero für das Gute eintrat. Dabei kontrollierte er doch alles. Ihre Geschichte, ihren Körper, sogar ihre Erinnerungen. Und Ariel war wie die Kameras. Prosperos Überwachungssystem. Ruby? Miss Barrett sah sie an. Möchtest du noch etwas beitragen? Nein, murmelte sie. Gar nichts? Fragte Miss Barrett. Eigentlich nicht. Bist du mit den anderen einer Meinung? Nein. Dann sag es uns doch. Na ja, ich finde nicht, dass Prospero so ist. Man braucht sich doch nur anzuschauen, was er tut. Er spioniert, versklavt, lässt Menschen in dem Glauben, dass sie ihre Familie verloren haben. Und er lässt seine Tochter einschlafen, wenn es ihm gerade nicht in den Kram passt, dass sie wach ist und etwas mitbekommt. Er verbietet ihr und den anderen ständig den Mund. Er steuert, was sie weiß, wen sie heiratet. Und das findet niemand von euch, wenigstens ein bisschen daneben? Alle sahen sie an. War sie laut geworden? Hatte sie den letzten Satz verächtlich klingen lassen? Sie hatte Emotionen zugelassen. Schon spürte sie, wie die Tränen herausdrängten. Und sie hielt den Kopf auch noch gesenkt, als es längst geklingelt hatte, damit sie niemanden ansehen musste. Ruby, 2017. Es roch nach Raumspray und Urin. Im Zimmer waren sicher 15 Leute. Die beiden Einzelbetten waren zur Seite geschoben worden. Worcester, dasselbe billige Hotel, in dem das Ruderteam schon letztes Jahr gewesen war. Sie trank Tequila-Shots mit dem Schlagmann des Teams aus Virginia, das am Nachmittag gewonnen hatte. Sah gut aus und wusste das auch. Ruby war in ihrem Rennen Zweite geworden. Er leckte sich die Hand zwischen Daumen und Zeigefinger, schüttete etwas Salz darauf und Ruby leckte es ab, weil er ihr gesagt hatte, so müsse man Tequila trinken, dann würde er nicht so brennen. Sie hatte sich nichts dabei gedacht, aber dann brachte er etwas Komisches rein, indem er mit dem Finger auf sie zeigte und nickte. Sie hatte zu viel getrunken. Wodka-Cola, danach die Shots. Wieso war ihr vorher nicht aufgefallen, wie hässlich dieses Zimmer war und wie hässlich sie darin? Der Teppichboden, die Polyester-Bettwäsche mit blauem Blumenmuster, die schmucklosen braunen Vorhänge. Und sie, die hier tat, als wäre sie sonst wer. Ein paar andere aus dem Vermonter Ruderteam machten Selfies und Ruby fand sie alle plötzlich nur noch widerlich, wie sie da posierten und so komisch den Mund verzogen. Ihr war nicht gut. Ihre Schlüsselkarte musste irgendwo hier sein, aber sie brauchte dringend frische Luft. Die anderen verschwammen, ihre Konturen verwaschen und unscharf. Dann teilten sie sich unvermittelt, wurden ihre eigenen Doppelgänger. Ihr wurde schlecht. Sie musste hier raus. Auf dem Flur lehnte sie sich an die Wand, versuchte tief durchzuatmen. Die Tür ging auf und der Typ aus Virginia kam heraus. »Guter Move«, sagte er, stellte sich vor sie und legte die Hände rechts und links von ihr an die Wand. Dann wollte er sie küssen, schob ihr sofort die Zunge in den Mund. »Nein«, sie drehte das Gesicht weg. Er drückte sich an sie, versuchte wieder sie zu küssen. »Lass mich los.« »Komm schon.« Er grinste und stieß sie leicht mit dem Ellbogen an, als könnte sie das nicht ganz ernst meinen. »Du hast mir gerade die Hand abgeleckt.« »Du hast gesagt, so trinkt man Tequila-Shots.« »Du hast geleckt, weil du es wolltest. Ich habe dich nicht dazu gezwungen.« Ruby konnte nicht mehr richtig denken. Sie wusste noch, dass sie sich wegen dem Salz und der Zitrone ein bisschen geschüttelt hatte. Und trotzdem hat es ausgesehen, als ob ihr das gefiel? Das glaubte er offenbar. »Ich wollte gar nicht. Lass mich los.« Sie schubste ihn mit beiden Händen von sich. Mit Kraft. »Wenn du mich nochmal anfasst, schrei ich.« Er wurde ganz bleich um den Mund, fast weiß. Und Ruby sah plötzlich, wie unfassbar hässlich er war. »Komm mir nicht zu nahe.« »Scheiße, bist du durchgeknallt.« Er verschwand wieder in dem Zimmer. Ruby konzentrierte sich auf das lebhafte Muster des Teppichbodens und dabei drehte sich ihr fast der Magen um. Unten im Treppenhaus entdeckte sie eine Fluchttür. Es war kühl, sie trug nur ein dünnes Oberteil. Sie stellte sich ganz hinten auf den Parkplatz neben ein paar abgestorbene Büsche, weil sie nicht wusste, ob sie sich übergeben musste. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie weinte. Am Zaun rund um den leeren Pool setzte sie sich im Schneidersitz auf den Boden, schaute durch den Maschendraht auf dieses Loch im Boden, sah Laub und etwas Abfall im Flutlicht. Zurück ins Hotel konnte sie nur durch den Haupteingang, aber das kam nicht in Frage. Sie hätte längst auf dem Zimmer sein müssen, außerdem war sie betrunken. Und sie musste sich ja an der Rezeption eine neue Schlüsselkarte aushändigen lassen. Sie warf einen Blick auf ihr Handy. 11:30. Obwohl sie wusste, dass sie es besser lassen sollte, rief sie ihn an. »Hallo? Ich bin's, Ruby Chevalier, von der Middle Lake. Ich weiß, wer du bist. Schweigen. Und auf welcher Schule du warst. Kannst du mich abholen kommen? Was ist passiert? Ich bin total betrunken.« »Ich soll bis nach Vermont kommen, weil du betrunken bist?« »Nein, hier in Worcester, glaub ich.« »Bitte, Tim, ich weiß nicht weiter.« »Wo bist du denn? Weißt du das?« »Im selben Hotel wie letztes Mal. Draußen, auf dem Parkplatz, beim Pool.« »Himmel, Ruby, ich dachte, du stehst irgendwo draußen auf der Straße und hast dich verlaufen. Geh halt wieder rein.« »Kann ich nicht. Dann fliege ich von der Schule.« Wieder schwieg er. Sie hörte ihn seufzen, als wäre sie ihm lästig. »Ich bin in 10 Minuten da.« Alles an ihm war noch gleich und trotzdem anders. Ohrstecker und Kette, die müden Augen. Er hatte abgenommen. Am Daumen trug er 2 dicke Silberringe. Sie sahen neu aus. Ihr fiel wieder ein, dass er im Februar 18 geworden war. »Du bist 18, sagte sie. »Ja?« 17, sie deutete auf sich. »Weiß ich.« Auf dem Beifahrersitz stapelten sich Hefte mit Spiralbindung und Lehrbücher. »The SAT Prep Black Book«, Vorbereitungen für die Uni-Zulassungsprüfung. Tim warf alles auf den Rücksitz und beugte sich dann vor, um ihren Gurt zu befestigen. Sie gab ihm ihr Mobiltelefon. »Kannst du den Akku rausnehmen? Es ausschalten, damit mein Dad mich nicht findet?« Am nächsten Morgen war nicht viel Verkehr. Am frühen Sonntagmorgen wirkte Worcester wie eine beliebige Kleinstadt in Vermont. Sie schwiegen beide. Ruby hatte auf dem Sofa geschlafen und Tims Mutter hatte sie begrüßt, als sie auf dem Weg zur Arbeit durchs Wohnzimmer kam. Ruby war das alles furchtbar peinlich. Sie konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wie sie ins Haus gekommen war. Tim hielt ein paar 100 Meter vor dem Hotel. »Du willst ja sicher nicht, dass dein Coach dich aus dem Auto steigen sieht.« »Nein.« »Danke für die Rettung.« Ruby wischte sich die Nase. »Ruby, du solltest dir vielleicht Hilfe holen. Psychologische Beratung an der Schule oder sowas.« Es war der längste Satz, den sie seit dem Abend zuvor von ihm gehört hatte, und so wie er es sagte, fühlte sie sich kritisiert. »Okay. Vielen Dank auch, und dabei hatte ich dich gar nicht um eine Diagnose gebeten. Sie klang wütend und sarkastisch. Sowas kommt sicher nicht nochmal vor.
Na, zumindest nicht in Worcester.
Jetzt hatte sie ihn verärgert. Sie wollte noch etwas sagen, wusste aber, dass es von einem Schluchzen begleitet würde. Also öffnete sie nur die Autotür, stieg aus und warf sie zu.
Dein Dad hat eine Freundin.
Einen Moment lang schwankte alles. Sie standen an der Bushaltestelle und Ruby setzte einen Fuß nach vorn, um das Gleichgewicht zu halten.
Was?
Sie hörte das gereizte Fauchen in ihrer Stimme, als wüsste sie es besser. Sophie schob sich das Haar hinters Ohr und vergewisserte sich, dass sie sonst niemand hören konnte. Zu ihrem 80er-Jahre-Outfit gehörte auch ein übergroßes Brillengestell ohne Gläser. Es wirkte riesig in ihrem schmalen, blassen Gesicht.
Meine Mom hat ihn in Montreal mit ihr gesehen.
Ruby wurde es heiß am Hals. Sie blickte starr auf die Straße. Noch so etwas, wovon sie nichts wissen durfte. Die unter dem Bett ihres Vaters versteckten Worte hallten ihr durch den Kopf. Ausraster, zertrümmert, kaputt, grün und blau.
Er hat auch Kolleginnen.
Richtig mit ihr zusammen, Ruby. Abends im Restaurant.
Sophie sah sie eindringlich an, wie um zu sagen, jetzt komm schon. Die Bustüren öffneten sich vor ihnen und Ruby zuckte zusammen. Sie hatte ihn gar nicht kommen sehen.
Wahrscheinlich sollte das helle Licht die Stimmung heben, doch Ruby fühlte sich vor allem desorientiert und ungeschützt. Alles in diesem Raum war grell. Bunte Sofas, Kissen in Neonfarben, Plakate, Smileys. Sie setzte sich in einen Sessel und wäre am liebsten wieder gegangen.
Hast du einen Termin?
Die Frau im Empfang redete mit ihr. »Bist du mit Termin hier?«
Ruby schüttelte den Kopf und stand auf. Die Frau drehte einen Bleistift zwischen den Fingern. Ihre Augenbrauen waren nicht echt, sondern aufgemalt.
»Um was geht es denn?«
»Beratung?« »Schulberatung, Uniberatung, Berufsberatung, Selbsthilfegruppe, psychologische Beratung.« Sie ratterte es regelrecht herunter. Ruby trat näher heran. Brachte kein Wort heraus. Die Frau hatte grüne Acrylfingernägel. Die Tränen liefen bereits. Sie wandte sich ab.
Bleib stehen. Rühr dich nicht vom Fleck.
Kleinen Augenblick. Helen hat immer kurzfristig was frei. Sie drückte einen Knopf und sprach in ihr Headset. Ein Arm legte sich um Ruby. Eine Stimme sagte, schon gut, es wird alles gut. Sie wurde in ein Zimmer geführt, wo sie lange sitzen blieb. Sie weinte und weinte, vermied jeden Blickkontakt mit der Frau, die ihr gegenüber saß.
Tut mir leid.
Sie putzte sich erneut die Nase. Gar kein Problem. Lass dir Zeit.
Okay.
Jetzt geht's wieder, sagte Ruby. Sie hatte die Frau schon auf dem Gang gesehen. Manchmal stand sie draußen und redete auf der Treppe mit einer Schülerin oder einem Schüler. Sie war jung, hatte lange zu Zöpfchen geflochtene Extensions, die sie zum lockeren Pferdeschwanz gebunden trug. Dazu ein dunkelblauer Anzug mit feinen weißen Streifen. Kein Make-up, kein Schmuck. Auch sonst war hier alles ziemlich minimalistisch. Keine Plakate mit Motivationssprüchen, kein grelles Deckenlicht wie draußen im Empfangsbereich. Nur ein Regal mit Büchern, ein Schreibtisch und ein großes offenes Fenster, das auf eine baumumstandene Wiese hinausging. Hier drinnen hörte man weder den Lärm vom Gang noch den aus der Cafeteria.
»Ich heiße Helen.«
»Ruby.« Helen schob ihr den Abfalleimer hin und Ruby beförderte die vielen Taschentücher hinein, die auf ihrem Schoß lagen.
»Entschuldigung, das ist ein bisschen eklig.«
»Schon gut?«
Helen beugte sich ein wenig vor. »Ehe wir anfangen, möchte ich dir noch einmal versichern, dass alles, was du in diesem Raum sagst, absolut vertraulich behandelt wird. Es sei denn, du erzählst mir, dass du dich in akuter Gefahr befindest oder ein Missbrauch stattgefunden hat. In dem Fall bin ich gesetzlich verpflichtet, das anzuzeigen.«
Ruby erklärte ihr Einverständnis. Blickkontakt zu halten fiel ihr schwer, deswegen schaute sie zum Fenster. Dann fing sie an zu reden. Anfangs über gar nichts. Nach dem Motto, eigentlich weiß ich nicht, warum ich hier bin oder warum ich so heule, ist ja blöd und voll peinlich.
Helen machte keinen Versuch, ihr zu widersprechen. Sie hörte einfach schweigend zu. Dann brach alles in einem ewig langen Schwall aus Ruby heraus. Zum ersten Mal in ihrem Leben erzählte sie einer Person, die nicht Natalie war, von ihrer Mutter, von den Unsicherheiten rund um ihr Verschwinden, von ihrer eigenen Unfähigkeit, sich zu erinnern, von den Zeitungsschlagzeilen, die sie gesehen hatte. Sie erzählte Helen von den gelben Umschlägen, von dem Foto und davon, wie das alles sie ihrer besten Freundin entfremdet hatte. Beim Reden wackelte sie mit dem Bein und versuchte es mit einer Hand stillzuhalten. Sie erzählte Helen auch von Lucas Freundin. Die Notizbücher unter seinem Bett erwähnte sie nicht. Das erfüllte sie immer noch mit abrupter Angst, wie ein Schlag in die Magengrube. Grün und blau. Ihr fiel wieder ein, wie Ben von der Middle Lake Lucas als faules Ei bezeichnet hatte. Daran versuchte sie sonst nach Möglichkeit nie zu denken. Helen saß da, die Beine übereinander geschlagen, die Hände im Schoß. Sie machte sich keine Notizen und unterbrach auch nicht. Sie hörte einfach zu, mit leicht schiefgelegtem Kopf. Es ist, als dürfte ich gar nicht wissen, wer er ist oder wer ich bin. Als wäre ich einfach in der Middle Lake angespült worden und hätte mein Gedächtnis verloren oder sowas. Wie im Kino. Und ich komme mir vor wie ein Nichts. Irgendwann werden alle rausfinden, dass ich eigentlich leer bin. Keine Persönlichkeit, keine Geschichte, keine Familienanekdoten. Ich bin nichts, bis auf das, was mir erzählt wurde. Ruby hielt inne, holte tief Luft und atmete dann wieder aus. Auf einmal hatte sie nichts mehr zu sagen. Helen beugte sich vor, legte die Hände um die Knie und fragte: »Und wer erzählt dir das?« »Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mein Vater.« Helen wollte noch eine Frage stellen, aber da klingelte es zum Schulschluss. Sie vereinbarten einen weiteren Termin ein paar Tage später. Draußen schien die Sonne und Ruby fühlte sich gut, leichter, als bekäme sie endlich wieder frische Luft. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Monaten glaubte sie, dass alles besser werden könnte. Helen würde ihr helfen. Mr. Schneider hatte zwei künstliche Hüftgelenke und marschierte durch die Gänge wie die Cowboys aus Clovers Filmen, mit gebeugten Knien und wiegendem Gang, als müsste er mit jedem Bein erstmal ausholen, um sich fortzubewegen. Trotz seiner Arthrose und den künstlichen Hüften brachte er es fertig, überall im Laden gleichzeitig zu sein und sämtliche Leitern zu erklimmen. Sein Laden hieß Schneiders und er verkaufte praktisch alles: Benzin, Lebensmittel, Angelzubehör, Köder, Souvenirs, Haushaltswaren, Feinkost, Gartengeräte und Creamies. Ruby überragte ihn um einen ganzen Kopf und gab sich alle Mühe, sich kleiner zu machen, während sie über einen Aushilfsjob sprachen. Helen hatte gemeint, dass ein Nebenjob Ruby mehr Freiheit verschaffen könnte und ihr die Möglichkeit bot, aus dem Haus zu kommen. Und Ruby hatte sofort an Mr. Schneiders Laden gedacht. Er lag nicht weit weg von zu Hause und sogar Lucas mochte Mr. Schneider. Verantwortung zu übernehmen sei eine gute Sache, fand Lucas. Sie könne sich ihre Zeit selbst einteilen, vorausgesetzt sie vernachlässige weder das Rudern noch die Schule. Mr. Schneider sagte, Ruby könne noch diesen Donnerstagnachmittag anfangen, dann werde er sie einarbeiten. Das Memorial Day-Wochenende stand bevor, da konnte er Hilfe brauchen, mit den Touristen. Er zeigte ihr, wie die Kasse funktionierte und wie man Creamies machte. Die Kunst, Softeis auf Vermonter Art zu servieren, wie er sagte. Als erstes kam Wyatt herein und wollte ein Eis. »Genau die Zukunft, die du erwarten kannst, wenn du wirklich Englisch studierst«, kommentierte er. »Hier oder wahlweise bei Starbucks?« »Verpiss dich doch«, zischte Ruby, während sie ihm mit aufgesetztem Lächeln das Eis reichte. Den ganzen Tag füllte sie Eiswaffeln, verzierte sie mit Streuseln oder Sirup und kassierte. Am späten Nachmittag, als der Andrang allmählich nachließ, war sie verschwitzt. Einzelne Haarsträhnen klebten ihr am Gesicht und ihre Füße schmerzten. Sie roch nach saurer Milch. Die Atmosphäre bei Schneiders war angenehm und unaufgeregt. Ganz anders als zu Hause, wo sie ständig diesen Eiertanz um Lucas aufführen musste und über all das nachdachte, was er hinter der verschlossenen Tür vor ihr versteckte. Überall Schwestern, Hunde und Klamotten. Ruby liebte es, Sophie zu besuchen. Hier eine Schwester im Sessel, die Beine über die Lehne gehängt und mit Kopfhörern auf den Ohren. Da eine Schwester mit Freundinnen am Küchentisch. Schwestern im Bad, wo sie sich gegenseitig schminkten. Schwestern, die sich von Zimmer zu Zimmer etwas zuriefen und Sophie triezten. Und Hunde. Auf den Sofas, auf Sophies Bett. Die Wände in Sophies Zimmer hingen voll mit Postern und den Textilprojekten, die sie im Kunstunterricht anfertigte. Sie teilte sich das Zimmer mit einer ihrer vier Schwestern und es sah aus, als wäre ein Tornado hindurchgefegt. Sophies Mutter war geschieden. Der Vater lebte in Burlington. Es war also ein reiner Frauenhaushalt. Sogar die Hunde sind weiblich, sagte Sophie. Als es allmählich Zeit zum Aufbruch wurde, übernahmen Sophies Schwestern. Sie setzten Ruby vor den Schminkspiegel, goldglitzernder Lidschatten, dicke Schichten Eyeliner und Mascara. Glanzpuder. Sie ließen Musik laufen und riefen »Uh« und »Ah«. Ruby trug ein Crop-Top, dazu eine Schlaghose von einer der Schwestern. »So ein U-Boot-Ausschnitt steht dir«, sagte Sophie. Ruby hatte nicht die leiseste Ahnung, was das sein sollte. Als sie in den Spiegel schaute, erkannte sie sich kaum wieder. Ihre Lippen waren dunkel geschminkt. Lucas hatte eine Bezeichnung für Frauen, die zu viel Make-up trugen. Zombies mit Kriegsbemalung. Sophie hielt ihr einen Joint zwischen Daumen und Zeigefinger hin und nach kurzem Zögern zog Ruby daran. Lucas war in Montreal und Clover würde längst schlafen, wenn sie nach Hause kam. »Crank that«, dröhnte aus voll aufgedrehten, riesigen Lautsprechern, als sie bei Wyatt über die Wiese gingen, und Sophie fing bereits an zu tanzen, noch ehe sie bei den anderen waren. Kurz darauf standen sie zwischen mindestens 100 anderen Teenagern. »Ruby, du bist hier«, brüllte Wyatt, als er sie sah. Ruby lachte, und sie tanzten weiter. Alles war so viel besser als sonst. Der Himmel, der Abend, die Musik, die Leute. Als Sophie sie abgesetzt hatte, blieb Ruby kurz draußen vor dem Haus stehen. Nachdem der Wagen weggefahren war, drangen die Laute vom See herüber. Zikaden und Frösche. Das sonore Zirpen der Zikaden hob sich ab vom helleren Gesang der Frösche. »Frühlingspfeifer«, sagte Ruby sich im Stillen. Ihr Ruf war besonders durchdringend. Sie öffnete die Tür und trat in die Küche. Noch ehe sie das Licht anmachen konnte, flüsterte eine Stimme aus dem Dunkel. »Was habe ich dir über das Telefon gesagt?« »Lucas«, sie hatte seinen Pickup gar nicht bemerkt. »Was habe ich dir gesagt?« Alles an ihm stand unter Hochspannung. Seine Stimme bebte. Er hatte Mühe, sich zu beherrschen. »Ich habe es heute Morgen vergessen. Ich habe Clover aus dem Laden angerufen und ihr Bescheid gesagt. Sie meinte, es ist in Ordnung, wenn ich mit Sophie ausgehe.« »Stell dich vor die Spüle«, sagte er. Zitternd stellte sie sich direkt vor das dunkle Fenster. »Ausatmen.« Sie ließ Luft aus ihrem Mund strömen und spürte einen Würgereiz, als Lucas an ihrem Atem roch. Der Joint vor der Party. Sie konnte sein Gesicht in der Dunkelheit nicht erkennen, spürte nur seinen Atem. »Ich habe nichts getrunken«, sagte sie, und wollte an ihm vorbei zur Tür. Er packte sie an beiden Oberarmen, mit aller Kraft. Sie hielt die Luft an. »Hör auf«, wollte sie schreien, brachte aber keinen Ton heraus. Sie bekam die Arme nicht mehr frei, weil seine Finger weiter zudrückten. »Du gehst nie wieder ohne dieses Telefon aus dem Haus. Ich habe schon genug andere Sorgen. Ich will mich nicht auch noch fragen, wo im verdammten Vermont du dich gerade rumtreibst.« Er verstärkte den Griff. »Und wenn du was unternehmen willst, fragst du mich, nicht deine Großmutter. Ist das klar?«
»Ja.«
Sie konnte es nur flüstern, und ein halberstickter Laut entfuhr ihr. »Hör auf damit«, fauchte er. »Ich habe dir nichts getan. Ich tue dir nicht weh. Niemals.« Er drückte noch fester zu, und Ruby spürte den Zorn in seinen Händen, seine Fingernägel, die sich in ihre Haut gruben. Sie sah ihn nur als dunklen Umriss, aber seinen Mund konnte sie erkennen, dünn und verkniffen. So hatte sie Lukas noch nie erlebt. »Gerade tust du mir an den Armen weh.« Sie stieß es hervor, sagte es viel zu laut. Vielleicht würde Clover sie ja hören. Lukas nahm die Hände weg und trat zurück. »Ich hatte vergessen, dass ich sie noch festhalte.« Ruby blieb stehen, wartete. »Geh schlafen«, sagte er.